Wissen ihr, warum dass sich die gute Nachricht in den ersten Jahrhunderten so schnell verbreitet hat? Genau, es sind Apostel und nicht B-Postel. Und das ist das Thema von heute. Kirche in der Welt. Berichterstattung über das letzte Praise-Camp. Das ist ein Teenager-Anlass von ein paar tausend Leuten in der Messe Basel. Hat deutlich offenbart, wie die Medien über die Menschen schreiben und denken, die den Glauben an Christus aktiv leben. Die Jungsozialisten haben in einem offenen Brief die Messe Basel kritisiert. Dass sie den Veranstalter ihre Räumlichkeiten überlassen. Damit hat die Messe der Homophobie und rückständigen Rollenbilder eine Plattform angeboten. Der bekannte Religions- und Sektenexperte Hugo Stamm äußert sich zum grossen Andrang bei solchen Anlässen und sagt, das Bedürfnis nach religiöser Orientierung ist gerade in Zeiten der Verunsicherung bei sensiblen Personen sehr gross. Damit sagt er eigentlich, dass die Leute, die sich für den Glauben interessieren und in eine Freikirche gehen, dass das Menschen sind, die nicht so sehr belastbar sind, eher ein bisschen verunsicherte Persönlichkeiten. Wenn in der Schweizer Medienlandschaft über aktive Christen berichtet wird, dann meistens in einem negativen Zusammenhang. Wenn wir über das reden, was uns lieb ist, ernten wir nicht nur Applaus, sondern immer wieder auch Ablehnung. Wir begegnen Vorurteil und Urteil. Klar, in einer Zeit, in der so viele Christen offene Verfolgung erleiden wie noch nie auf dieser Welt, ist das, was wir erleben, kaum der Rede wert. Aber dennoch besteht die Möglichkeit, dass wir auf Rückzug blasen und nicht mehr über unseren Glauben reden und dass sich so ein bisschen Minderwert einschleichen tut. Der Papst Franziskus, unser Papst von oben, der bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, die Medienkultur und manche intellektuellen Kreise vermitteln gelegentlich ausgeprägtes Misstrauen gegenüber der Botschaft der Kirche und eine gewisse Ernüchterung. Daraufhin entwickeln viele in der Kirche Tätige oder Menschen, aktive Christen, obwohl sie beten, eine Art Minderwertigkeitskomplex, der sie dazu führt, ihre christliche Identität und ihre Überzeugung zu relativieren und zu verbergen. Schließlich ersticken sie die Missionsfreude in einer Art Besessenheit, so zu sein wie alle anderen und das zu haben, was alle anderen besitzen. Auf diese Weise wird die Aufgabe der Evangelisierung als Zwang empfunden. Man widmet ihr wenig Mühe und eine begrenzte Zeit. Ich finde das sehr ein gutes Lesen von unserer Zeit. Jesus hat nie gesagt, dass der Glaube wie Sahnehäubchen sozusagen ist, damit das Leben noch ein bisschen besser schmeckt und angenehmer ist. Er redet ganz offen über den Gewinn der Nachfolge, aber auch sehr viel über den Preis. Und das hört man natürlich weniger gern. Matthäus 5, Vers 11 steht, glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Ich liebe so Texte nicht in der Bibel. Mir wäre es lieber, wenn es sie nicht gäbe. Aber der Text sagt, dass wir im Widerstand nicht unseren Kopf einziehen sollen, uns nicht verstecken sollen. Auch nicht irgendwelche komischen Opferhaltungen hinein. So in dem Sinn, es ist halt schon schlimm. Wir sind halt schon die Ärmsten. Sondern wir sollen uns freuen und jubeln. Wenn man dort ins Griechische zurückgeht, dann merken wir, dass da, wenn man das wörtlich übersetzen meint, jubeln, springen, seiner Freude durch Hüpfen Ausdruck geben, überschäumende Fröhlichkeit und Wonne. Nicht umsonst hat der Luther in seiner ersten Übersetzung das übersetzt mit, dann hüpft wie die Mastkälber. die wissen, wie Kälber um einen springen, wenn sie das erste Mal auf die Wiese kommen im Frühling. Die wissen vielleicht ein bisschen, was der Luther da damit gemeint hat. Die machen das wie im Bodenturnen bei der Julia Steingruber, wenn sie einen gestreckten Schuckerhaar oder etwas macht. Machen die Kälber auch, oder? Und genau so sollen wir uns freuen, wenn Widerstand da ist. Die Gründe für die Freude sind die, dass es Jesus auch so gegangen ist und die Feststellung, dass das Evangelium Kraft hat. Es gilt aber dort zu beachten, dass es heisst, wenn es zu Unrecht ist. Nicht dann, wenn man mit Bibelsprüchen durchs Leben rasen und unser Leben ganz anders aussieht. Wenn sie Recht haben, dann müssen wir unser Leben ändern und nicht springen wie die Maschkälber. Es stört mich ein bisschen, dass die Bieren nicht brennt heute. Weil jetzt wäre es wichtig. Ich weiss nicht, wie ich die auf die Schnelle könnte zu laufen bringen. Wenn das jemand gerade weiss, dann darf er das gerne noch machen. Ah, Regula, super. Aber ich möchte auch während dieser Zeit, wo sie das macht, eine Geschichte erzählen vom Henry Ironside. Das ist vor 100 Jahren ein amerikanischer oder ein kanadischer Evangelist gewesen, also einer, der das Evangelium verkündet hat. Und der ist in San Francisco vor etwa 100 Jahren ist er eingeladen worden zu einer Debatte mit einem Agnostiker. Ein Agnostiker ist ein Mensch, der sagt, es ist, eigentlich nicht, ist mir eigentlich egal, ob es Gott gibt oder nicht gibt. Der Ironside hat eingewilligt, aber hat eine Bedingung gesetzt. Er hat gesagt, du musst zwei Menschen bringen, wo durch die Philosophie von der Agnostik verändert worden sind. Ein Mann, der aus der Gosse kommt, irgendwie aus den Drogen oder sonst aus einem schwierigen kriminellen Umfeld. Und eine einzige Frau, die ein unsittliches Leben geführt hat, um damit zu belegen, dass die Philosophie, die du vertreten tust, eine positive Auswirkung hat. Der Ironside hat gesagt, und ich bringe 100 Leute. Wo die Liste fast fertig hat, von diesen 100 Leuten, sei die Absage vom Agnostiker, weil er niemanden gefunden hat. Was für eine wunderbare Geschichte, was für eine gute Herausforderung. Es soll leuchten. Es ist schwierig, über den Glauben reden und das Leben sieht so ganz anders aus. Lassen wir uns herausfordern, unser Leben zu verändern. Unser Jahresthema heisst Glow. Ausstrahlung sollen wir haben. Und über das reden wir auch noch in den nächsten paar Sündungen, damit wir dann mehr können noch werden. So wie die Leute Jesus abgelehnt haben, so können auch wir mit Ablehnung rechnen. Denn ein Diener steht nicht über seinem Herr, hat Jesus gesagt. Und sie haben Jesus ganz wüste Sachen gesagt. Sie haben ihm zum Beispiel unterstellt, dass er der Oberste von den Beelzebuben sei. Das sind da die Dämonen. Dann können auch wir nicht unbedingt nur damit rechnen, dass uns nur schöne Sachen gesagt werden. Was ist denn das Problem? Was ist denn der Grund vom Anstoss? Warum ist Kirche in dieser Welt manchmal herausfordernd und schwierig? Paulus antwortet auf diese Frage im 1. Korinther 1, 18 folgende. Dort steht, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sie Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. In dem Text kommt die Spannung so zum Ausdruck. Von dieser Kraft, von dieser göttlichen Weisheit im Unterschied zu der menschlichen Weisheit und dass das eine Reibung geben kann. Stein vom Anstoß ist Botschaft vom Kreuz. Oder der Petrus sagt im 1. Petrusbrief, Person Jesus ist es. In der Botschaft vom Kreuz, in der Person, Jesus Christus liegt Zündstoff. Es ist normal, dass sich Leute daran stossen. Aber ich muss mich in der jeweiligen Situation die Frage gefallen lassen, ist es Jesus, der anstossen regt, oder ist es meine Art und Weise? Eins können wir nicht verändern, das andere sehr wohl. Leider gibt es einige unrühmliche Episoden in der Kirchengeschichte, bei denen nicht primär die Botschaft vom Kreuz anstossig war. Beispielsweise, vielleicht das dunkelste Kapitel oder eines der dunklen Kapitel in der Kirchengeschichte von Christenheit, die Missionierung von den indigenen Völkern von Amerika, die Urvölker von Amerika, wo das Motto gegolten hat, und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Unter dem Motto ist brandgeschätzt worden, gemordet und vergewaltigt. Und das alles im Namen vom christlichen Glauben. Auch die viel zitierten Kreuzzüge, die Hexenverbrennungen und auch die Verfolgung der Juden gehören zu den unrühmlichen Kapiteln der Kirche. Heute sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Manchmal sind wir auf unsere Art auch sehr ungeschickt, wie wir das Evangelium vertreten tun. Ich mag mich an jemanden erinnern, von unserer Jugendgruppe früher, wo ich noch bei der Jugendgruppe war, wo der Glaube immer sehr plakativ, immer grosse Pullover mit grossen Bibelworten, und auf der PTT, hat er gerade früher geheißen, wo er geschafft hat, ist er bekannt gewesen als der Messias, als der Missionar und so weiter, und ist eigentlich überall angegangen durch seine Art. Und eigentlich war es ein Wöhler gewesen, wenn die Leute nicht gewusst haben, dass man ihn kennt und das gleiche Gott angeht. Gibt es auch in diesem Umfeld, aber ich möchte jetzt hier kein Beispiel nennen. Es braucht schon ein bisschen Taktgefühl. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind der Mähdrescher Gottes oder die Dampfwalze Gottes, dann können wir sehr, sehr viel kaputt machen. Es braucht ein bisschen Taktgefühl in dem ganzen Thema. Und die Frage ist, sollen wir denn gescheiter schweigen? Gescheiter gar nichts mehr sagen. Im Johannes 12 steht eine Meldung, die nachdenklich stimmt. Es steht dort, es gab allerdings sogar unter den führenden Männern viele, die an Jesus glaubten. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht offen zu ihm. Sie mussten befürchten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Es war ihnen wichtiger, ihr Ansehen bei den Menschen nicht zu verlieren, als bei Gott Anerkennung zu finden. Die Menschen, die dort reden, ist, die an Jesus glaubt. Die sind gern mit Jesus zusammen gewesen. Aber es war ihnen wichtiger gewesen, Anerkennung bei den Menschen zu bekommen, als Anerkennung bei Gott zu finden. Auf keinen Fall haben sie aus den Synagogen und den ehrenwerten Kreisen ausgeschlossen werden. Manchmal kann man nicht Anerkennung bei den Menschen und bei Gott finden. Wenn beides möglich ist, dann freuen wir uns. Ich möchte nicht mit Finger auf Menschen zeigen, die wie Mähdrescher durch die Welt durchlaufen, die ich vorher gemacht habe. Ich war so einer. Und manchmal immer noch. Was habe ich für einen Krampf als Jugendlicher, wenn zum Beispiel mir in der Schule oder in der Lehre gesagt wurde, ich habe gestern gesehen mit einer Gruppe Kinder durchs Dorf durchlaufen, als Jungschulleiter. Wie viel habe ich investieren und so Halblügen verbreiten, um eigentlich zu vermitteln, dass ich da nicht wirklich dazugehöre und ich nicht mit Überzeugung das mache? Sondern vielleicht einfach, weil ich da reingewachsen bin und die Eltern haben Freude daran. Oder irgendwie so. Was bin ich für ein Feigling gewesen? Und auch heute manchmal noch. Wie oft ist es mir viel wichtiger gewesen, dass die Leute gut denken von mir, meine Kollegen, und dass ich dazugehöre, als dass ich zu dem gestanden bin, was mir lieb war, eigentlich im Innersten. Der Nikodemus war auch so einer gewesen. Er hat zu der Partei, zu der jüdischen Partei der Pharisäer gehört. Darum ist er zur Nacht zu Jesus gekommen, weil er nicht gesehen werden wollte. Der Pontius Pilatus war römischer Statthalter in den Provinzen Judäa und Samaria gewesen, zur Zeit von Jesus. Darum ist ihm der Entscheid übertragen worden, ob Jesus gekreuzigt werden soll oder nicht. Der Pilatus hat ganz genau gewusst, dass Jesus etwas Besonderes ist. Und seine Frau, die Frau von Pilatus, hat sogar geträumt in der Nacht, dass er Jesus nicht anfassen soll. So hat er sich versucht, schadlos aus der Situation herauszufinden. Aber es ist ihm wichtiger gewesen, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten denken. Mit ihnen hätte er müssen gut Freund sein, damit seine Karriere weitergehen konnte. Und so hat er nichts Besseres gewusst, als seine Hände in Unschuld zu waschen und Jesus auszuliefern. Ich war auch so einer. So ein U-Boot-Christ, habe ich es mal genannt. Am Sonntag auftauchen und dann wieder 7-6 Tage untertauchen. Niemand soll es merken. Aber dass solche Sachen passieren, das muss gar nicht so erstaunen, das steht ja in der Bibel, im Gleichnis vom Sämann und dem vierfachen Ackerfeld. Eins von diesen Ackerfeldern, die er beschreibt, ist so eine Felsung mit felsigem Untergrund und wenig Humus drauf. Es ist ein Bild für den Herzensboden von einem Menschen, wo das Evangelium gehört und schnell begeistert ist. Aber weil es nur wenig Humus auf dem Felsen gibt, stirbt die Pflanze schnell ab, wenn es durch Anfindung und Ablehnung heiß wird. Darum sollen wir darum besorgt sein, dass Gottes Wort in unserem Herz tiefe Wurzeln schlagen kann. Nehmen wir an, du bist wieder mal richtig mutig und bekennst den Glauben. Und dann fragt dich dies Gegenüber, ihr seid doch die, die gegen Schwule sind. Wie reagierst du? Das ist die Frage, oder? Das ist die Gretchenfrage. Kennt ihr die Gretchenfrage von Goethe? Das Stück, wo das Gretchen, die Margarete, der Heinrich Faust gefragt hat, und du, wie hast es du mit der Religion? Das war die Frage damals, oder? Wo so die Wissenschaft aufkommt und so die fundamentalistisch Gläubigen, so ein bisschen, wie hast du es mit der Religion in der Gesellschaft? Und heute tut es mir manchmal, es ist die Gretchenfrage unter den Christen, wie hast du es mit den Schwulen? Vielleicht redest du schon gar nicht mehr über deinen Glauben, weil du ahnst, dass solche Fragen kommen oder ähnliche. Ich finde, es ist wichtig, dass wir ein klares Selbstverständnis zu den kritischen Fragen vertreten können. Zum Thema Sexualität, Gender und Ehe könnte es zum Beispiel heissen, ich habe das mal so schriftlich aufgeschrieben, wir glauben, dass Gott uns Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Sexualität betrachten wir als ein Geschenk Gottes. Den Rahmen, um dieses Geschenk auszuleben, sehen wir in der Ehe gegeben. Ehe verstehen wir als eine lebenslange Verbindung von Mann und Frau. Der Herr Stamm, den ich heute schon mal erwähnt habe, der wirft allen drei Buchreligionen vor, Islam, Judentum und Christentum. Oder er wirft alle in den gleichen Topf und ratet ihnen, von den Naturvölkern zu lernen. Spannend, oder? Weil die Sexualität total befreit lebt. Weiter sagt er, dass es in der katholischen Kirche und der Freikirche mehr Missbrauch gibt, als bei denen, die Sexualität frei ausleben. Stimmt es wirklich, dass alle Menschen glücklich und zufrieden sind? Könnte es sein, dass das Naturbelassene auch Schattenseiten hat? Gibt es nicht gerade bei diesen Völkern die grössten AIDS-Raten der Welt? Und warum haben genau diese Völker so panische Angst vor den Ahnengeistern? Ich glaube, dass sich zutiefst viele Menschen nach den Werten sehnen, die in der Bibel stehen. Wer sehnt sich nicht nach einer Familie, wo Treue herrscht? Wer sehnt sich nicht nach einem Ehepartner, der nicht durch mehrere Dutzend Beziehungen abgestumpft ist? Letzten Sonntag bin ich in der Badi Dürrenäsch mit einem Polizist im Wasser gesessen. Dann hat er gesagt, ganz interessant, von seiner Arbeit ein bisschen erzählt, an meinem Polizisten so an sich. Und er gesagt, wenn man bei den Leuten, die bei ihnen kriminell werden, wenn man ein bisschen tiefer geht, schauen, ist es oft so, dass sie aus zerbrochenen Familien kommen. Dass sie aus schwierigen Verhältnissen rauskommen. Ist es wirklich so cool, wenn einfach alles frei ist, wenn es keine Werte mehr gibt? Geht nicht gerade da unsere Gesellschaft kaputt? Und wenn es Umfragen gibt, nach wem dass sich Menschen sehnen, dann sind es oft die Begriffe wie Treue und Geborgenheit. Lassen wir uns das nicht nehmen. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen und es war sehr gut. Ich bin nicht mehr so sicher seit letzter Woche, ob es nur Mann und Frau gibt. Ich weiß nicht, wer von euch den Bericht gelesen hat in der Zeitung, auf der Sportseite, von der Siegerin, 800 Meter Lauf in Rio. Castor Semenya oder so etwas. Wo vermutet wird, dass sie viel zu viel männliche Hormone hat, dass sie vermutlich eine Vagina hat, aber kein Eierstück. Interessante Gedanken. Ich komme darauf zurück. Bei der Herzenshaltung. Ich glaube, entscheidend ist unsere Herzenshaltung in dieser ganzen Thematik. Wie begegnen wir Menschen, die andere Werte oder unsere Werte nicht teilen? Und da, ich glaube, es muss uns einfach bewusst sein, in der heutigen Zeit, dass wir in einem pluralistischen Land leben. Und in einem pluralistischen Land gibt es Bevölkerungsgruppen mit total unterschiedlichen Weltanschauungen, Religionen und ethischen Grundsätzen. Die vertreten bezüglich Sexualität, Gender und Ehe verschiedene Auffassungen. Es ist fernab von der Realität, wenn aktive Christen das Gefühl haben, sie leben in einem christlichen Land und alle müssen so leben wie sie. Ich mache mich heute noch ein bisschen verletzlich, ich weiß. Aber das ist die Realität. Ich rede jetzt nicht von der Wahrheit, ich rede von der Wirklichkeit. Ich möchte mich daran erinnern, oder ganz der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff hat auch so einen Satz gesagt, wo er noch stark angegriffen worden ist. Er hat gesagt: Zuallererst brauchen wir eine klare Haltung, ein Verständnis von Deutschland, dass Zugehörigkeit nicht auf einem Pass, eine Familiengeschichte oder einen Glauben verrenkt, sondern breit angelegt ist. Das Christentum gehört zweifelsfrei dazu. Das Judentum gehört zweifelsfrei dazu. Zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch dazu. Er hat dort die Wirklichkeit beschrieben. 5% der Bevölkerung gehören dem Islam an, von Deutschland, und in der Schweiz ist es nicht gross anders. Und mit dem müssen wir lernen umzugehen. Wir haben immer grosse Plakate und wir haben den Eindruck, es gibt die schweizerischen Werte, oder, die wir vertreten müssen, wo wir gar nicht mehr wissen, was das überhaupt für Werte sind. Ich kann mir verstehen, dass wir von einer von diesen Subkulturen, von diesen Gruppen stehen wir zu unseren biblischen und christlichen Werten und leben die auch. Keineswegs setzen wir deswegen andere Bevölkerungsgruppen oder Menschen ab. Auch haben wir keinen Anspruch, andere Gruppen hier anzubringen, so zu leben, wie es mir tun. Ich finde es ganz interessant, als ich in Israel war, da hat ein über den jüdisch-palästinensischen Konflikt geredet. Und er hat gesagt, auf der Wahrheitsebene findet man sich nicht, weil Palästinenser, die haben ein Ziel, das ganze Volk von den Juden ins Meer hineinzutreiben. Das steht schon so in ihrer Charta. Und die Juden, die tun den Anspruch erheben aus ihrer Geschichte heraus, dass das ihr Land ist. Es gibt keine Lösung in dem Konflikt. Es gibt sie nicht, auf der Wahrheitsebene. Und darum hat er gesagt, darum müssen wir die Wirklichkeit gestalten. Wir müssen anfangen, zusammenleben. Im Politischen, im Wirtschaftlichen. Und gerade letzte Woche habe ich gehört, wie es ganz viel im Jordantal so Landwirtschaftsbetrieb gibt, wo viele palästinensische Leute angestellt sind und so ihren Lebensunterhalt verdienen. Das gibt eine gemeinsame Basis. Und ich glaube, wir können lernen. Es wird immer den Finger gezeigt auf die besetzten Gebiete und werden abgemacht und so weiter. Aber ich glaube, eigentlich könnten wir lernen, dass was dort passiert, dass wir das auch lernen bei uns. Auch wir leben unterdessen in einer Kultur mit ganz verschiedenen Menschen und Glauben und Werten. Wie können wir miteinander leben? Selbst wenn sich unser Glauben unterscheidet, können wir dann noch gut zusammenleben. Nur wer den anderen trotz anderer Glaubensauffassung im Alltag gelten lässt, wird Freiheit und Frieden möglich machen. Unter Toleranz verstehen wir weder eine Nivellierung der Werte auf einen gemeinsamen Nenner, noch das Verzichten auf klare Stellungnahmen. Unter Toleranz verstehen wir vielmehr andere Meinungen und Lebensentwürfe zu achten und zu respektieren. Und wenn wir schon beim Thema Kirche sind, müssen wir auch eingestehen, dass es nie gut war für die Kirche, wenn das ganze Land sozusagen christlich war, wie es unter dem Konstantin, dem Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert angefangen hat. Es ist immer besser gewesen für die Kirche, wenn auch andere Kräfte da sind, wenn es Reibung gibt. Und darum glaube ich, dass wir in einer sehr guten Zeit leben für die Kirche. Wir wollen in aller Selbstverständlichkeit zu unseren Werten stehen und sie leben. Selbst dann, wenn wir regelmäßig Fehler produzieren. Der gute Umgang mit unserem Versagen wirkt sowieso viel anziehender als eine fromme, brüchige Fassade. Wenn es wirklich so ist, dass unsere Werte die göttliche Wahrheit verkörpern, wird die Ausübung auch eine grosse Ausstrahlung und Anziehungskraft haben. Darauf dürfen wir vertrauen. Wenn das, was wir glauben, das richtig ist, wenn das der göttlichen Wahrheit entspricht, hey, dann können wir total gelassen sein. Und das einfach zu leben. Die Sehnsucht nach den Werten der Bibel, habe ich schon gesagt, wie Geborgenheit und Treue, sind riesig. Und wenn wir das glauben, können wir uns angesichts von diesen liberalen Lebensentwürfen echt entspannen und total gelassen sein. Wir haben es in der Hand, Menschen mit biblischen Werten lustig zu machen. Strahlen. Haben wir etwas gegen homosexuelle Menschen? Haben wir etwas gegen Agnostiker? Nein. Alle Menschen sind bei uns herzlich willkommen. Wir sind nie gegen Menschen, die unsere Werte nicht leben. Wir sind nie gegen etwas, sondern konsequent für Menschen. Wenn Menschen später mal verbindlicher Teil unserer Gemeinschaft werden wollen, dann gehen wir mit viel Liebe und mit viel Gesprächen einen Weg mit ihnen, um ihnen zu zeigen, wie das Leben mit unseren Familienregeln aussehen kann. Dann können sie sich entscheiden, ob sie das auch wollen. Und jetzt kommen wir zum grossen Finale. Jetzt kommt der absolute Knüller. Und zwar verspricht Jesus in Markus 13, Vers 11, wenn man euch verhaftet und vor Gericht stellt, dann macht euch nicht im Voraus Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. Das ist unser Kapital, das ist unser Fundament. Und auf dem Fundament können wir ganz mutig sein und überzeugend mit viel Taktgefühl unsere Werte leben und viel Achtung haben von Menschen, die andere Lebensentwürfe haben. Ich habe mit einem Zitat vom Papst Franziskus angefangen. Ein Zitat vom Papst Franziskus soll auch ein Mensch stehen. Er sagt, wir können uns nicht nur mit der Frage um die Abtreibung befassen, mit homosexuellen Ehen, mit den Verhütungsmethoden. Die Kirche hat sich manchmal in kleine Dinge einschließen lassen. In kleine Vorschriften. Diener dieser Kirche sollten aber vor allem Diener der Barmherzigkeit sein. Was für ein Wort. In dem Sinn, finde ich, sollten wir uns vom U-Boot Christi verabschieden und mutig mit dem Paulus aussprechen. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Amen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Herr, dass Jesus Christus, dass du uns etwas weitergegeben hast im Evangelium, wo tiefe Wahrheit ist. Und ich möchte dir von Herzen möchte ich dich bitten, dass wir mit dem gut umgehen können. Dass du uns das nicht hochmütig macht gegenüber anderen Lebensentwürfen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns einfach die Liebe ins Herz hineinlegst. Andere Menschen höher achten als uns selber. Aber wenn sie etwas ganz anderes glauben. Ich bitte dich, im Namen Jesu darum, Vater im Himmel, gib uns eine Freiheit, gib uns Gelassenheit, um mit dir in deiner Nachfolge zu stehen und auch den Preis zu zahlen, was es kostet. Amen.